Wenn der Urologe sagt, ja, also ich bin frisch Facharzt und ich bin in der Blüte meiner urologischen Skills, dann warum sollte man den Patienten nicht versorgen?
Nein, der Tumorstent kann nicht länger drin liegen bleiben als ein einfacher Silikonstent.
Und es bedeutet, ein Kreha von 1,9, 24 Stunden nach dem Insult ist viel, viel, viel schlimmer als 48 oder 72 Stunden nachher. Und wenn man den Zeitverlauf kennt, dann sollte man diese kinetische Formel nehmen.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder aufnehmen und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei seid. Und natürlich freue ich mich auch über meinen Katheterkollegen Justus. Hallo Justus, schön dich zu sehen. Wie geht's?
Hallo mein Lieber, mir geht's sehr gut, das weißt du aber auch. Und dir geht's auch wieder gut, du warst ja ziemlich heftig krank, gell?
Das allererste Mal ich war ganz überrascht vorhin, als wir drüber gesprochen haben, fast 5 Jahren Podcast-Historie mussten wir eine Folge verschieben, weil es mir tatsächlich einfach ziemlich elendig ging. Bin aber wieder fit und freue mich auf die Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem absoluten urologischen Klassiker, nämlich der Hydronephrose. Wir wollen so ein bisschen beleuchten, was das bedeutet, welche Folgen eine Hydronephrose in verschiedenen Situationen hat und welche Behandlungsmöglichkeiten es so gibt.
Das ist mal wieder so ein richtig praktisch veranlagtes Thema heute und dazu haben wir, wie kann man sich's anders erwarten, natürlich zwei fantastische Expertinnen bzw. Experten gewinnen können und stell uns mal bitte die erste Expertin vor, Nadim.
Nichts lieber als das. Sie ist als Fachärztin für Urologie leitende Oberärztin an der Urologischen Klinik München-Planegg. Ganz liebe Grüße dahin und dort Expertin für die operative Urologie. Sie kennt sich gut mit Roboterchirurgie, aber auch endoskopischen Eingriffen aus und ist damit eine perfekte Expertin für unsere heutige Folge zur Hydronephrose. Ganz herzlich willkommen bei den Katheterkollegen Dr. Luisa Hofer.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch und unsere Aufnahme. Und genau, jetzt geht's gleich los.
Schön, dass du dabei bist. Unser zweiter Experte ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Nephrologie. Er war lange an der LMU in München und hat nun seit nicht allzu langer Zeit seine eigene hausärztliche Praxis in Kirchheim bei München. Er ist übrigens schon rein wegen seiner didaktischen Fähigkeiten heute ein absoluter Gewinn. Hierzu eine kurze Anekdote. Es war nämlich so, Nadim war auf dem Urowerk-Seminar von Uli Necknick im Kloster Irsee vor, ich glaube, Nadim, das waren so 2 Jahre, oder? Und hast mir dann geschrieben, den Markt, den müssen wir unbedingt nehmen, der macht es so gut. Und er hat sich ein bisschen Zeit gelassen, bis er zugesagt hat. Und deswegen sind wir umso dankbarer, dass du dir diese Zeit nimmst heute und freuen uns sehr. Lieber Dr. Marc Weidenbusch. Hallo Marc.
Servus Justus, vielen Dank für die nette Einführung und ich sehe die Strafe für mein unfreiwilliges Willst du gelten, mach dich selten, ist, dass die Messlatte von dir jetzt besonders niedrig angelegt wurde. Also danke dafür auch.
Auch von mir ganz herzliches Willkommen. Aber sag mal, stottert Justus oder hast du 2 Doktortitel?
Ich habe tatsächlich 2 Doktortitel. Also ich habe nach der Promotion in Humanmedizin noch einen PhD in Medical Life Science gemacht. Aber das sind Meisterschaften vergangener Saisonen, also nicht weiter der Rede wert.
Trotzdem wirklich stark und Chapeau. Ihr Lieben, lasst uns loslegen. Zum Start eignen sich immer so ein paar Begriffsdefinitionen. Luisa, was bedeutet eigentlich Nierenbeckenektasie, Hydronephrose und Harnstauungsniere? Das kann doch nicht alles das Gleiche sein, oder?
Ja, es ist fast das Gleiche. Tatsächlich ist die Nierenbeckenektasie, also der erste Begriff, den du genannt hast, ist eigentlich eher ein beschreibender Begriff. Also das heißt einfach, das Nierenbecken stellt sich erweitert dar. Und Hydronephrose und Harnstauungsniere sind die Begriffe, die beinhalten auch, also sind funktionelle Begriffe, die beinhalten eben auch, dass tatsächlich eine Abflussbehinderung vorhanden ist und deswegen kommt es dann zum Rückstau und damit eventuell auch, wenn es länger anhält, zum Funktionsverlust der Niere. Also so kann man das grob einteilen. Beides zeigt sich eben mit einem erweiterten Nierenbecken und die Harnstaumsniere ist eben auch der funktionelle Begriff dafür.
Super, vielen Dank. Marc, hilf uns, welche Grade der Hydronephrose gibt es und wie unterscheidet man die im Ultraschall? Ich weiß, ungünstige Situation, weil wir sind ein Podcast und noch kein Videopodcast, aber vielleicht kannst du es uns ein bisschen beschreiben.
Also die Standardgraduierung, die ich jetzt kenne und weiß ich nicht, ob Luise ihr die auch verwendet. Also ich kenne Grad 1 bis 4. Und bei 1 sieht man eben ein geringgradig erweitertes Nierenbecken, ohne dass es zu einer Erweiterung der Nierenkelche kommt. Bei 2 sind die Kelche dann dabei, aber es kommt noch nicht zu einer Verplumpung. Bei 3 ist es dann so, dass man eben schon so konfluierende Kelchgruppen sieht. Und bei 4 ist es dann halt so, dass das Nierengewebe, was außen dran liegt, verschmälert wird. In der Maximalvariante nennen manche das dann auch hydronephrotische Sackniere.
Wie ist es mit der Relevanz des Grades? Sind die Graduierungen von, ich sag mal, funktioneller Relevanz oder ist das erst dann so, wenn wir tatsächlich irgendwie von Grad 3,5, 4 sprechen, wenn man eine Parenchymverschmälerung bemerkt?
Also aus meiner nephrologischen Sicht kommt es natürlich auf das Setting an, in dem man sowas sich anschaut. Ich glaube, eine vorangehende Überlegung sollte sein, dass man immer sich überlegt, wenn man einen gesunden Nierenlebenspender hat und man nimmt dem eine Niere raus, dann ist das Krea am nächsten Tag ja ganz normal bei dem, obwohl er jetzt 1 Million Nephrone verloren hat. Also die eine Niere ist jetzt einfach weg. Und die ganzen Studien, die man macht und Überlegungen, die man macht und was man messen kann, basiert halt aber nun mal auf Krea-Rumgemesse. Und das führt einfach dazu, dass man keine wirklich guten Daten hat. Weil, wie gesagt, wenn eine Niere raus ist, sieht man ja am Krea auch nichts, wenn die andere gesund ist. Wenn man heute jemanden schaltet, den man gestern geschaltet hat, und da hat die Niere normal ausgeschaut und heute hat er einen Grad 1, dann ist das natürlich irgendwo relevant und ich kann mich dann auch nicht dadurch beruhigen, dass er ja ein normales Krea hat und das passt schon. Den sollte man im Auge behalten, weil es wird irgendeinen Grund haben, dass sich so morphologisch zum Beispiel jetzt die Niere da verändert hat. Und andersrum gibt es nun mal Leute, die halt einfach ein ampulläres Becken haben, was irgendwo dann auch als Grad 1 einklassifiziert wird und das haben die immer und das schreibe ich mir irgendwann mal auf und wenn ich diese Niere dann im Sono sehe, dann ist mir das gerade richtig Wumms. Also ich glaube, der zeitliche Verlauf spielt eine ganz entscheidende Rolle, den man halt manchmal einfach nicht hat. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man sich verdeutlicht, dass Retentionsparameter im Serum kein geeigneter Zusatzmarker oftmals sind, weil die mehr was aussagen, ob die andere Niere auch noch ein Problem hat. Und ich denke, man kann schon sagen, also wenn man einen höhergradigen Stau hat, dann sollte man noch irgendwie in derselben Session was machen. Und bei den nicht höhergradigen kann man, denke ich, eine kurzfristige Kontrolle machen. Das wäre so mein Take. Ich habe lange über die Frage nachgedacht. Die ist nicht so einfach zu beantworten, finde ich.
Ja, deswegen stellen wir sie. Und dann mag vielleicht gleich der Anschluss, Luisa ergänzt gerne, das geht, glaube ich, in beide Fachrichtungen ganz gut. Parapelvine Zysten, der Albtraum eines jeden Assistenten, weil Patienten mit parapelvinen Zysten und einer fraglichen Ektasie irgendwie immer erst um 17:30 Uhr in die Ambulanz gelaufen kommen. Es gibt so ein paar Sachen, die eine sonografische Beurteilung etwas erschweren, wie zum Beispiel eben diese Zysten, wie prominente Gefäße und wie das von dir schon angesprochene ampulläre Nierenbecken. Marc, hast du Tricks, wie man diese Dinge gut auseinanderhalten kann?
Also ich halte mich da im Wesentlichen an so Standarddinge, die man sich ja bei Sonomorphologie oftmals zunutze machen kann. Und bin selber jetzt sehr gespannt, was Luisa noch beisteuert, weil ich wollte das immer schon mal besser können. Also ich würde denken, es ist auf jeden Fall hilfreich, grundsätzlich die zweite Ebene dazu zu holen. Also dass man die Struktur, von der man nicht genau weiß, was sie jetzt ist, in der zweiten Ebene darstellt, um einfach ein Verständnis davon zu bekommen, wie sie sich dreidimensional abgrenzt von einem Becken, ja, was sie ja tut, wenn sie eine parapelvine Zyste ist und was sie nicht tut, wenn sie eine verplumpte Kelchgruppe ist. Also wenn ich in irgendeiner Ebene sehe, dass es konfluiert mit der Struktur, die ich als Becken ausgemacht habe, dann ist es ja schon irgendwie was mit diesem Becken kommuniziert und bei einer parapelvinen Zyste sieht man dann typischerweise doch in allen Ebenen sieht man da eine Parenchymbrücke. Und bei den Gefäßen, und das ist, was ich im nephrologischen Schall mache, ich mache ja meistens ein RI, also einen Resistive Index, und da lege ich Farbe drüber. Und das heißt, diese größeren Gefäße, auch wenn die da mal irgendwo so ein Kinking machen, die sehe ich dann halt da im Duplex, was schon mal hilft, dass man die zumindest streichen kann von der Verwirrungsliste.
Super gut. Luisa, hast du Ergänzungen aus der Praxis zur Differenzierung von parapelvinen Zysten? Ihr merkt, das Thema beschäftigt mich sehr, weil CT-Urogramme am Nachmittag sind eine schwierige Geschichte.
Ja, also ich sehe das genauso. Also ich, um das zu differenzieren, versuche ich, wie auch bei jedem Nierenultraschall, erstmal den Längsschnitt der Niere darzustellen. Und zwar da, wo die Niere am längsten eben abgebildet ist. Und da kann man auch den Hilusbereich erkennen, also wo das Nierenparenchym unterbrochen ist, wo eben Gefäße und Nierenbecken in die Niere hineingehen. Und in diesem Bereich hat man normalerweise den Sinusreflex auch am größten. Also das ist das echoreiche Areal innerhalb der Niere. Und in diesem Bereich würde auch, wenn man eben eine Nierenektasie hat, würde sich eben das Nierenbecken auch als echoarm zeigen. Und in dieser Ebene ist eben dann bei parapelvinen Zysten, wie der Marc schon gesagt hat, hat man dann eben keine durchgehende echoarme Areal wie bei einem gestauten Nierenbecken, sondern eben eher eine rundliche Konfiguration von eben Zysten, die eben dann nicht, wenn man das auch so ein bisschen fächert, den Nierenultraschall, eben es gibt nie eine Verbindung zum Nierenbecken selbst, und so kann man Nierenzysten von dem Nierenbeckenkelchektasie gut unterscheiden. Also in dem Längsschnitt, wo man eben den Hilusbereich am besten beurteilen kann, da kann man auch am besten den parapelvinen Zysten von der Nierenbeckenkelchektasie unterscheiden.
Ist das was, wo du dich dann drauf verlässt, wenn du sagst, im Sono habe ich das meines Erachtens nach hinreichend beurteilen können? Ich bin mir sehr sicher, dass das parapelvine Zysten sind. Oder machst du dann doch nochmal irgendwie eine Schnittbildgebung mit KM?
Also wenn das tatsächlich relevant ist für mein weiteres Vorgehen und es eben nicht eindeutig, es ist nicht immer 100% eindeutig, dann muss man CT mit Kontrastmittel und urografischer Phase. Also es ist auch wichtig, dass man dann tatsächlich die vierte Phase, eine Spätphase mitlaufen lässt, um das unterscheiden zu können.
Sehr gut, danke euch beiden schon mal. Jetzt gehen wir anatomisch ein bisschen weiter runter und beschäftigen uns mit dem proximalen Harnleiter. Da, Luisa, ist vielleicht auch erstmal wichtig, was ist denn überhaupt die Definition des proximalen Harnleiters und wann ist der pathologisch erweitert? Ab welcher Größe, Dicke?
Genau, also der proximale, also generell der Harnleiter, so würde ich es formulieren, ist in drei Abschnitte gegliedert. Den proximalen, mittleren und distalen Harnleiter. Der distale Harnleiter ist alles, was innerhalb vom knöchernen Becken zu sehen ist. Dann kommt der mittlere Harnleiter und der proximale Harnleiter, das ist etwas fließender Übergang, würde ich sagen. Der proximale Ureter ist dann auch, das beinhaltet auch den Nierenbeckenabgang. Generell der Harnleiter ist eine Struktur, die ja recht dünn ist, also Außendurchmesser nur 2 bis 4 Millimeter ungefähr. Und den kann man im Ultraschall normalerweise nicht sehen, nur wenn er dann tatsächlich erweitert ist. Und da reden wir dann schon von 8 bis 10 Millimeter Erweiterung, wo wir ihn dann auch tatsächlich wahrnehmen können im Ultraschall. Und dann ist meistens auch schon irgendwie was im Argen. Also es kann man im Ultraschall den Harnleiter sehen, sollte man ihn komplett verfolgen, eben von oben bis unten, um zu sehen, okay, wo ist wirklich die Abflussbehinderung, wo ist die Störung. Um eben auch ihn dann einzuteilen, okay, wo ist dann genau die, bis wohin ist der Harnleiter erweitert. Und wenn man jetzt an den proximalen Harnleiter denkt, denke ich vor allem an den Nierenbeckenabgang eigentlich. Das ist der vor allem das eher bei Kindern und Nierenbeckenektasie wichtig, dass man auch hier mal den Nierenbeckenabgang weiß, wie misst man den denn richtig, die Weite. Und da ist auch wieder der Ultraschall wichtig. Hier misst man nämlich im Quer, Schnitt, also nicht im Längsschnitt, sondern im Querschnitt. Und zwar Anterior, Posterior. Und eigentlich sollte die Nierbeckenabgangsweite maximal 1,5 Zentimeter sein. Über 2 bis 3 Zentimeter ist es auf jeden Fall, kann es relevant sein. Und das ist auch, wie wir vorher besprochen haben, ist Hydronephrose, welcher Grad ist es denn wirklich entscheidend, was wir allein im Ultraschall sehen? Nein, da kann ich auch nochmal ergänzen. Es ist eben nicht nur die Dynamik, ist es von heute auf morgen weiter geworden, sondern für uns Urologen ist vor allem wichtig, sind Beschwerden dabei. Das werden wir ja nachher, glaube ich, auch nochmal genauer beleuchten in den Fällen. Aber vor allem eben ist eine Erweiterung, sei es jetzt des Nierenbeckens oder des Harnleiters, eben verbunden mit Schmerzen oder mit Fieber, was auf eine Nierenbeckenentzündung hinweisen kann, dann wird es eben relevant und das ist eben viel entscheidender als eine Ektasie alleine.
Da bin ich auch auf Marks Einschätzung gespannt, aber Marc, hilf uns doch mal ganz kurz zu unterscheiden, wann ist eine Hydronephrose chronisch und wann ist die akut oder ist das überhaupt sinnvoll?
Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, weil in einem akuten Setting ist es ja was, wo wir denken, dass dann sich jetzt was verändert hat, was man gegebenenfalls auch beheben kann. Also Stichwort Entstauung. Und die macht Sinn. Es gibt unterdessen Daten, dass auch einseitige Nierenpathologien mit einer Langzeitverschlechterung von Nierenfunktion assoziiert sind. Also über die Dauer der Zeit kriegt man das dann tatsächlich aufgelöst. Wir wissen inzwischen aus Langzeitbeobachtungsstudien relativ ranghoch auch publiziert, dass einzelne Episoden von Harnwegsinfekten und Pyelonephritiden im Kindesalter, zum Beispiel VOR, langzeitmäßig mit der Nierenfunktion korrelieren. Also je mehr solche Infektepisoden und Stauungen man hatte, desto schlechter ist die Nierenfunktion 20, 30 Jahre später. Das hat lange gedauert und in meiner Wahrnehmung hat sich das auch noch nicht so hundertprozentig überall durchgesetzt, weil da ja Versorgungskontinuitätsbrüche drin sind. Die Kinder wechseln ihre behandelnden Ärzte und dadurch ist es manchmal gar nicht so leicht, dann diese Datenpunkte zu verbinden. Aber wir wissen inzwischen schon, dass diese Episoden eben mit einer Langzeitverschlechterung verbunden sind. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich, solche akuten Episoden nicht zu verpassen. Wenn man jetzt gar keine Vorbefunde hat, wenn man also gar nicht weiß, wie hat es denn letzte Woche ausgeschaut, dann ist es nicht so einfach. Man kann mit dem Ultraschall kann man über die Resistive Indices, also über die RIs, versuchen, sich da anzunähern. Also typischerweise würde man ja erstmal eine Seitendifferenz erwarten zwischen der betroffenen und der kontralateral gesunden Niere. Und wenn die Obstruktion akut ist, dann ist es so, dass der RI typischerweise erhöht ist gegenüber der gesunden Seite. Und wenn der gleich oder eben niedriger ist, weil es inzwischen zu einer vaskulären Rarifizierung gekommen ist, dann spricht es eher dafür, dass das schon ein bisschen länger geht. Das sind aber, ist eine unscharfe Trennung.
Kannst du vielleicht ganz kurz, Marc, kannst du ganz kurz einmal sagen, wie ich den RI ganz praktisch, was ich am Gerät grob machen müsste, um den zu bestimmen?
Ja, das kriegt man mit ein bisschen Übung wirklich, wirklich gut hin. Also man stellt sich die Niere im B-Bild eben im Längsschnitt dar und man legt dann die Farbe drüber. Also man drückt die Color-Taste, so dass man Blutgefäße identifiziert. Man kann in der Zeit mit dem Patienten schon so ein bisschen das Atmen und die Atempause üben, weil im nächsten Schritt jetzt halt dann der PW-Doppler draufgelegt wird und man legt dann das Sample-Volume, also den Bereich mit den zwei kleinen Strichen, in dem langen Strich, der von der Sonde nach unten ins Gewebe aus eingezeichnet ist am Bildschirm. Diesen Bereich zwischen den zwei kleinen Stricheln, den legt man dann genau in so eine Nierenarteriole. Meistens nimmt man die Segment- oder Interlobar-Arterien oder Arteriolen. Und die sieht man eben durch ihren pulsatilen Fluss im normalen Duplex. Und dann legt man die Sample, die Sonde von dem PW-Doppler drauf. Und dann kriegt man eben dieses Signal. Also man das Gerät fängt dann an, diese typischen Rauschgeräusche zu machen. Und man sieht eben dieses zusätzliche Fenster mit den Spektren. Dann drückt man auf die Freeze-Taste. Und dann gibt es bei den meisten Geräten inzwischen einfach so einen RI-Knopf und man legt dann halt mit dem ersten Cursor das Signal auf den maximalen systolischen Fluss und das zweite Signal auf den enddiastolischen Fluss. Und wenn alte Geräte das noch nicht können, dann kann man das auch einfach ausmessen und durcheinander teilen. Aber die meisten Geräte machen das natürlich voll automatisiert. Ganz neue legen sogar so eine Flusskurve drüber. Und also es ist nur noch ein Klick dann.
Super gut. Vielen Dank. Da merkt man Justus den bedachten Internisten. Gerade bei der Frage des Refluxes, aber auch beim Harnverhalt zum Beispiel, spielt ja die Blasenfüllung auch eine Rolle bei der Beurteilung der Hydronephrose. Luisa, was muss man da in welchem Szenario beachten und wie geht man dann konkret vor? Also welchen Einfluss hat eine volle Blase? Wann bei einer Hydronephrose sollten wir vor- oder danach schallen oder beides? Wann DK? Wie ist es beim Mann? Wie ist es bei der Frau? Bring mal ein bisschen Licht in unser Hydronephrose-Dunkel, bitte.
Ja, gerne. Also prinzipiell gehört eben zu jedem urologischen oder auch zum nephrologischen Ultraschall, eben Ultraschall der Niere und der Blase und des Unterbauchs dazu. Also bitte nicht vergessen. Und sollte man eine Hydronephrose vor allem beidseits sehen, ist es noch essentieller zu gucken, okay, wie voll ist eigentlich der Füllstand der Blase? Also weil man erwartet, dass wenn tatsächlich eine Hydronephrose beidseits auftritt, dass eventuell die Obstruktion eben tiefer als die Blase liegt, eine sogenannte subvesikale Obstruktion vorliegt. Und wenn man die behebt, behebt man eventuell sogar den beidseitigen Harnstau. Und sieht man die Blase tatsächlich randvoll, also liegt zum Beispiel ein Harnverhalt vor, kann beim Mann und bei der Frau passieren. Also ich habe gerade eine Dame mit einer massiven Zystozele bei mir liegen, die tatsächlich deswegen eine Harntransportstörung beidseits entwickelt hat. Also sprich, das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was es nur beim Mann gibt, aufgrund einer zum Beispiel benignen Prostata-Hyperplasie. Also man schaltet die Blase, man sieht, die Blase ist voll, dann würde ich, und hat eine Hydronephrose beidseits, dann ist auf jeden Fall der erste Schritt, die Blase zu entleeren. Also sprich, entweder der Patient kann die Blase tatsächlich entleeren. Wir gehen aber davon aus, dass er wahrscheinlich einen Harnverhalt hat und dann muss man tatsächlich eine Katheteranlage durchführen und den Urin entleeren. Und dann dauert es natürlich schon ein bisschen Zeit, bis sich die Hydronephrose zurückbildet. Also wir machen da schon mehrere Stunden Pause, bis wir dann nochmal einen erneuten Ultraschall durchführen, um zu sehen, ob tatsächlich damit sich das Problem behoben hat oder nicht. Und wie gesagt, auch bei der Frau kann es sein, dass bei voller Blase und eben Blasenentleerungsstörung das notwendig sein kann. Und dann eben würde man eben nochmal einen Kontrollultraschall machen. Sieht man da keinen Rückgang oder auch gar nur noch einen einseitigen Harntransportstörung, dann muss man weiter auf den Weg, auf die Suche gehen, woran liegt es? Weil einseitige Harnschau hat dann nichts mehr mit der vollen Blase zu tun. Da haben wir dann sicher irgendwo anders eine Obstruktion im Harnleiter oder am Ostium in der Blase, sei es Stein oder Tumor. Also einen Stein muss man trotzdem immer ausschließen.
Super, jetzt kommt das, wir würden sagen, fünfte Medkonsil, jetzt kommt das Nephrokonsil. Marc, ich weiß, darüber könntest du jetzt wahrscheinlich über anderthalb Stunden extrem gut referieren. Ich erinnere mich an Uroworks, aber erklär uns vielleicht auf urologischem Niveau, wann schädigt eine Hydronephrose das Nierengewebe und wie?
Also dazu ist, glaube ich, wichtig, sich zu verdeutlichen, dass Teile des Nierengewebes aufgrund dieses doppelten Kapillarbetts, also Kapillarschlinge im Glomm und dann nochmal eine efferente Arteriole und zweite Kapillarschlinge neben der peritubulären Kapillare, dass da Perfusionsdrücke im Nierenmark sind, die sind bei vielleicht 12 Millimeter Quecksilbersäule oder so. Also das ist eine wirklich letzte Wiese. Das ist ja dafür gemacht, dass man da Fibroblasten hat, die EPO produzieren. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz am Ende der Perfusion angelegt, damit eben der Sensor, um die EPO-Produktion zu steuern, möglichst sensitiv ist. Und wenn jetzt der Druck im Nierenbecken diesen Grenzwert übersteigt, dann kommt es in diesen peritubulären Kapillaren zu einer unzureichenden Perfusion und dadurch zu einer Sauerstoffunterversorgung. Das ist da unten nicht so super relevant, weil diese Zellen ja an hypoxische Zustände gewohnt sind. Sobald man dann aber mehr in die Rindenregionen kommt, also in das S1-Segment vom Tubulus, ist da eine extrem hohe Stoffwechselaktivität. Also diese Teile der Niere verbrauchen aufs Grammgewicht mehr Glukose als Hirngewebe. Und das gilt für alle, also auch für die Nicht-Helsenkerzen auf der Torte. Und wenn diese Bereiche dann durch den Aufstau eben auch affektiert werden, dann kommt es tatsächlich, und das sieht man, da gibt es ganz schöne Studien zu unilateralen Ureterligaturen in Tiermodellen, innerhalb von so 6 bis 8 Stunden dem Beginn von Tunnelpositivität. Und tunnelpositive Zellen sind eben Zellen, bei denen durch das Tunnelreagenz DNA-Schäden sichtbar gemacht werden. Also das sind sterbende Zellen. Und dieser Zelltod führt dann zu einer Entzündungsreaktion, weil diese Zellen, wenn die sterben, halt Immunzellen, die da auch in der Niere sind, aktivieren, und diese Entzündungsreaktion kann dann zu Fibrosen führen. Wenn die Fibrose sich da einlagert, also wie so ein Narbengewebe, dann ist die Diffusionsstrecke verlängert und es kann sich dann teilweise perpetuieren. Und das heißt, dann wird es relativ komplex. Aber das sind alles inzwischen druggable Scenarios geworden. Also mit es gibt jetzt Substanzen, die tatsächlich auch bei so Fibrose-Reaktionen eingreifen und das Voranschreiten der Fibrose dann verlangsamen und dadurch das Voranschreiten der Nierenerkrankung. Ja, also es lohnt sich, da ab und zu ein bisschen dran zu bleiben, weil es tatsächlich Medikamente gibt, mit denen man da eingreifen kann.
Der Nadim hat sich jetzt gerade ins Physikum zurückversetzt gefühlt und ich habe mich gerade ich habe dieses Lehrbuch Physiologie Silbernagel gehabt. Da habe ich mich gerade zurückversetzt gefühlt. Das hast du trotzdem extrem gut zusammengefasst, Marc. Da muss ich wirklich mal zwischendrin Danke sagen. Jetzt habt ihr schon ein paar Themen zum Ultraschall ja erwähnt. Ich möchte aber trotzdem noch so 2, 3 Sachen nachfragen, Luisa. Wir haben über Resistance Index gesprochen, wir haben über den proximal dilatierten Harnleiter gesprochen, wir haben über die Ektasiegrade gesprochen, aber ein Stichwort zum Beispiel ist jetzt noch die Parenchymdicke. Was ist denn da ein wichtiger Grad, woran kann ich mich da richten?
Genau, also generell beim Ultraschall, also Nierenultraschall, möchte ich auch noch 2 Stichpunkte neben der Parenchymdicke sagen, und zwar. Also erstens, man sollte sich einmal eine Systematik ja angedeihen lassen, dass man es immer gleich macht, weil dann vergisst man nichts und hat einfach alles auf dem Schirm. Und in der Regel, wie der Marc schon gemeint hat, also man sollte immer einen Längs- und einen Querschnitt der Niere machen und natürlich sich den Patienten optimal einstellen, auf gut Deutsch, und natürlich auch das Ultraschallgerät. Und deswegen, also ich fange immer an im Längsschnitt, eben im Bereich vom Hilus. Dann kann ich nämlich eben schon mal eine Ektasie ein- oder ausschließen. Im Längsschnitt messe ich schon mal die Größe, und da kann man auch sehr gut das Parenchym beurteilen. Also erstens sollte das Parenchym auch von der Echogenität ähnlich der Milz, die man nebendran sieht, oder der Leber ungefähr haben, also nicht viel anders. Und die Parenchymdicke sollte eben auch mindestens, ja, sag ich mal, 1,5 Zentimeter haben. Also da gehört Rinde und Mark zusammen gerechnet. Also sprich, alles, was vom Sinusreflex, also dem Echo reichen, dann bis zum Rand der Niere, also das ist die Parenchymdicke. Und die sollte eben, also mindestens über 1 Zentimeter, eher 1,5 bis sogar 2 Zentimeter dick sein. Die kann mal so rankuliert sein, nennt sich das, also so uneben. Das ist dann nicht gleich ein Tumor. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht gleich den Patienten verunsichert. Genau, also das ist schon entscheidend. Und wenn die eben deutlich geringer ist, dann sehen wir schon, oh, da hat die Niere wahrscheinlich einen funktionellen Schaden. Und da kommen dann die Nephrologen eher wieder ins Spiel. Also das ist, was man da auch damit beurteilen kann und soll. Und neben der Parenchymdicke ist auch natürlich die Gesamtgröße der Niere entscheidend, auch im Gegenvergleich, also beide Seiten mal ausmessen, um das auch besser einzuschätzen. Noch zu der, ja, wie kann man denn ein optimales Bild überhaupt erlangen? da waren schon ein paar Tipps auch vom Marc genannt. Also einmal, dass man natürlich das Atemmanöver anwendet. Also man legt den Patienten, der kann ganz normal auf dem Rücken liegen. Er sollte die Arme über dem Kopf haben, damit die Rippen nach oben gehen, und durch Einatmen kann dann eben auch die Niere noch weiter unterhalb der 12. Rippe sich verschieben, sodass man eben nicht die Rippen im Bild hat. Also das ist so. Und manchmal muss man auch ganz schön fest andrücken, damit man auch wirklich, gerade bei adipösen Patienten vielleicht, dass man auch wirklich was gut sieht. Aber das muss man dann dem Patienten einfach nur vorwarnen. Und dann kriegt man auch ein richtig gutes Bild. Und am Ultraschallgerät kann man auch einstellen, die Tiefe. Also je höher die Frequenz, desto besser ist zwar das Bild, auf gut Deutsch, also sprich die aber das Problem ist, dass je höher die Frequenz, desto geringer ist die Eindringtiefe. Und wenn jemand einen adipösen Patienten hat, dann braucht man halt nun mal eine niedrigere Frequenz, um überhaupt dahin zu kommen, wo die Niere liegt. Ja, genau. Also das ist, was ich auf jeden Fall jedem mitgebe. Also man macht einen Längsschnitt, fächert die Niere durch, macht einen Querschnitt. Da kann man einfach dann auch nichts übersehen, auch kein Nierentumor. Bei uns gab es immer eine Flasche Sekt, wenn man einen Nierentumor entdeckt hat, in der Notaufnahme. Also würde ich auch mal einführen bei jedem, weil das motiviert wirklich, das auch richtig zu machen.
Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Durchblutung. Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen über das RI-Thema unterhalten, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Vaskularisation und Perfusion. Kann mir das jemand von euch erklären? Und was ist jetzt eigentlich relevant oder wann relevant? Vermutlich gibt es da klare Indikationen, oder? Marc, kannst du da was dazu sagen?
Also die Vaskularisation ist ja der Begriff, den man nimmt für die generelle, für das generelle Vorhandensein von Blutgefäßen, und die Perfusion ist, ob dann da auch was drüber läuft. Und wenn man jetzt sieht, dass es zu einer Vereinzelung von Blutgefäßen kommt, was man typischerweise eben auch bei diesen verdünnten Parenchymbreiten sieht, dann spricht es halt dafür, dass da schon länger ein Problem ist. Wenn man grundsätzlich sieht, dass da Blutgefäße sind, aber dass die RIs eben verändert sind, dann ist es eher ein akutes Thema. Also Vaskularisationsveränderungen eher chronisch, Perfusionsveränderungen eher akut. Luisa, oder? Kann man so?
Würde ich auch so sagen. Also wir, also was wir auch, was auch zum klassischen Nierenultraschall gehört, ist ja eben erstmal zu gucken, ist eine Vaskularisation vorhanden in allen Etagen. Also wir schauen immer Ober-, Mittel- und Unterpol an. Einfach mit dem Color, also sprich, wir schauen erstmal, okay, haben wir da, ist da theoretisch eine Durchblutung da, und Perfusion, also inwiefern liegt da jetzt der Perfusionsstörung vor, also im Sinne von einer Nierenarterienstenose etc. Das geht dann schon Richtung, dass man eben das zu eben zu dem Facharzt schickt oder zum auch Nephrologen, weil das ist dann tatsächlich, also wenn jemand Flankenschmerzen hat und wir haben eine urologische Ursache ausgeschlossen, dann muss man eben gerade da in die Richtung Nierenarterienstenose, Perfusionsstörung gehen, oder eben dann auch verbunden mit Infarkt, und das ist dann tatsächlich, das geht dann in die Hände des Facharztes.
Ja, ich möchte an der Stelle tatsächlich eine Lanze dafür brechen, dass man sich das gescheit anschaut. Ich hab's auch mal mit einem Oberarzt zusammen in Großhadern vielleicht nicht ganz so gescheit gemacht, weil der Patient für uns anders gebahnt war. Der hat eine Vaskulitis gehabt und hatte dann eine Retentionsparameterverschlechterung. Und wir haben halt dann gedacht, ja, der wird halt jetzt wieder einen Schub von seiner Vaskulitis haben, und wollten das bioptisch sichern. Haben uns halt super angeschaut, wo wir da jetzt reingehen können. Und haben es halt das Kunststück hingebracht, in den Niereninfarkt so halb mit reinzustechen, der bei der chronisch eingeschränkten Nierenfunktion halt tatsächlich an den Retentionsparametern bei dem sichtbar war. Also dass der halt quasi 20% Nierengewebe embolisch verloren hat, hat man halt schon am Krea gemerkt. Und weil es so schön ist, haben wir dann halt auf die 20% Nierengewebe noch 3-4 HB-Punkte draufgekriegt, weil das Blut schon gescheit, wenn du in so einen frischen Infarkt reinstichst. Also ich möchte dafür plädieren, grundsätzlich sich das Vorhandensein von Gefäßen in den verschiedenen Etagen anzuschauen, insbesondere wenn man plant, da irgendwie reinzupieksen. Ja.
Eine Lebensweisheit. Jetzt haben wir uns über Definition, Einteilung, Auswirkungen aufs Nierengewebe, Sono und den proximalen Harnleiter unterhalten. Luisa, du hast es vorhin auch schon erwähnt im kinderurologischen Zusammenhang. Wir sehen ja primär Erwachsene. Die Kinder sind bei uns quasi im Nachbarhaus. Was ist denn mit dem Nierenbeckenabgang? Nierenbeckenabgangsenge, Luisa, und wie entsteht das?
Ja, also die Nierenbeckenabgangsenge kann eben sowohl im Kindes-, also schon intrauterinen Ultraschall wahrgenommen werden. Auch wir in der Urologie München-Blaneck beschäftigen uns auch eher mit Erwachsenen. Und deswegen, also wir sehen eben Patienten, die vielleicht tatsächlich eine angeborene Nierenbeckenabgangsenge haben, aber eben auch welche, die sie vielleicht auch erst entwickelt haben. Und per Definition gibt es eben angeborene und nicht angeborene Nierenbeckenabgangsengen. Und meistens ist die angeborene Abgangsenge mit einer intrinsischen Ursache verbunden. Und da ist tatsächlich so, dass dass es nicht eine wirkliche Enge ist, sondern es ist eine funktionelle Enge. Also da bilden sich die glatten Muskelzellen, die eigentlich die Peristaltik hervorrufen, die bilden sich bei den Kindern eben gar nicht aus. Und deswegen entsteht eben auch hier eine Erweiterung und eben ein fehlender Abfluss, weil eben die Peristaltik gar nicht stattfindet an dem Bereich. Also das ist eine mögliche Ursache. Und die häufigste Ursache, aber die wir eben bei Erwachsenen sehen, auch wenn es eben vielleicht schon angeboren ist, ist, dass tatsächlich eine Unterpolarterie den Nierenbeckenabgang überkreuzt und damit eine Enge hervorruft und dann eben einen Rückstau. Das ist bis zu 40% der Fälle. Und andere Ursachen im Erwachsenenalter sind eben auch extrinsische Ursachen, wie zum Beispiel Tumore, die draufdrücken können, oder Narben, die sich bilden, entweder weil voroperiert etc. Und ganz selten, Gott sei Dank, aber gibt es leider auch, dass eben bei Patienten nach Steinsanierung mit Ureterrenoskopie etc. Narben bilden und dann tatsächlich auch am Nierenbeckenabgang leider eine Enge entwickeln. Also Ursachen sind eben intrinsische oder extrinsische, und das Ganze führt eben ja dann leider auch zu einem Druckaufbau in der Blase, und da haben wir vorher schon auch die Funktionsweise, warum es dann eben zum Schaden kommt, gehört. Das ist eben auch bei der Nierenbeckenabgangsenge der Fall, wenn eben dauerhaft dann der Druck aufrecht erhalten wird im Nierenbecken, dann kann es tatsächlich auch zu einer Funktionseinschränkung der Niere kommen.
Es ist wieder soweit. Die Luisa hat es ja schon gespoilert vorhin. Wir haben eine Patientin in der Notaufnahme sitzen. Luisa, jetzt brauche ich aber wirklich auch deine Hilfe. Komm doch da mal dazu. Das ist eine 32-jährige Frau, die hat ein Druckgefühl seit einigen Wochen. Das ist jetzt zunehmend. Zwischenzeitlich ist es dann nachlassend, nachdem sie wirklich so einen richtigen Peak hatte. Im Schall sehen wir, dass das rechte Nierenbecken deutlich erweitert ist. Der proximale Harnleiter ist schlank. Wenn wir das Nierenlager ausklopfen, ist das nicht wirklich dolent, eher so ein Druckgefühl. Im Labor haben wir ein normwertiges Krea von 0,7, und im Ustix sehen wir eigentlich außer einfach positiv Eris nichts Besonderes. Was würdest du dir jetzt an dieser Stelle bei dem für dich vermuteten Krankheitsbild wünschen, was jetzt als nächstes getan wird und wie diese Abklärung vor sich geht?
Junge Frau, die eben dieses Druckgefühl verspürt, eben keine typischen kolikartigen Schmerzen. Was man natürlich immer ausschließen muss, ist, dass nicht auch ein Steinleiden hinter den Beschwerden liegt. Klar, also man macht erstmal eine ausführliche Anamnese und körperliche Untersuchung. Das haben wir ja soweit schon jetzt von dir gehört, Justus. Eben Ultraschall. Und zum Steinausschluss würde man tatsächlich, wenn man natürlich eine Schwangerschaft ausgeschlossen hat, würde man ein Low-Dose-CT machen, um einen Stein auszuschließen. Bei der Symptomatik denke ich aber eben eher an eine Nierenbeckenabgangsenge, gerade weil die Schmerzen immer wieder kommen. Vor allem kommen die bei den PatientInnen Eben wenn sie ja gerade viel getrunken haben oder eben immer mal wieder und es verschwinden auch wieder. Das ist so die typische Symptomatik, oft auch mit Übelkeit verbunden. Deswegen würde ich tatsächlich weiter voranschreiten. Also ich habe dann auch, wenn man einen Ultraschall gemacht hat und es zeigt sich tatsächlich eine Nierenbeckenkelchektasie, gehört auf jeden Fall zur Abklärung oder zur weiteren Diagnostik eine Nierenfunktionsszintigraphie. Die würde man machen, am liebsten tatsächlich oder empfohlen ist sie, wenn eben noch keine Harnableitung vorliegt. Also ich würde jetzt noch mal klären, hat die Patientin tatsächlich tolerierbare Schmerzen, hat sie kein Fieber? Und wie wir gehört haben, das Kreatinin war ja auch noch in der Norm, sodass wir tatsächlich uns Zeit lassen können in Nierenfunktionsprüfung. Also MAC-3-Clearance kriegt man ja jetzt auch nicht gleich am nächsten Tag. Aber wenn man eben die drei Symptome, die ich gerade genannt habe, ausgeschlossen hat, dann kann man darauf warten und dann kann man sowohl erstmal beurteilen, okay, wie ist denn die Nierenfunktion? Ist die Seiten gleich? Und vor allem ganz wichtig, ist die Nierenbeckenabgangsenge, die wir vermuten, ist die tatsächlich relevant? Also sprich, ist es nur für uns im Ultraschall sichtbar und eben leicht symptomatisch oder fließt der Urin tatsächlich nicht adäquat ab und kann die Niere eben auf Dauer schädigen? Und deswegen also Low-Dose-CT und Nierenfunktionsszintigraphie und nur bei Beschwerden wie Fieber mit Verdacht auf Pyelonephritis oder starken Schmerzen würde ich eine Harnableitung mit Doppel-J-Schiene dann als nächsten Schritt durchführen.
Sehr, sehr gut. Du hast schon viele meiner eigentlich gedachten Nachfragen beantwortet. Vielen Dank. Jetzt nochmal die Frage mit dem Sinti. Da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, aber trotzdem jetzt mal die Nachfrage. Du hast es schon gesagt, mit Doppel-J oder ohne. Wie ist es für dich als Urologin, wenn du jetzt ein Sinti mit Doppel-J bekommst? Wie bewertest du das oder kannst du das bewerten aus deiner Sicht?
Also klar kann ich schon mal ersehen, ob eine Nierenfunktionseinschränkung stattgefunden hat durch die Nierenbeckenabgangsenge. Also sehe ich schon eine deutliche also in der seitengetrennten sehe ich in der seitengetrennt habe ich eben schon eine Funktionseinschränkung. Das heißt, das ist eigentlich das Einzige, was ich tatsächlich beurteilen kann, aber sollte ich eben da schon eine Einschränkung sehen, gehe ich ja davon aus, dass wahrscheinlich die Nierenbeckenabgangsenge eine Funktionseinschränkung hervorgerufen hat. Und dann würde ich einfach die Nierenfunktionsszintigraphie ja frühestens in 3, eher in 6 Monaten wiederholen, mit Doppel-J eben weiterhin einliegend. Und wenn sich die Funktion verbessert, weiß ich auch schon, okay, dann müssen wir doch ran, weil dann ist es doch relevant, auch wenn ich es nicht mit dem Abfluss beurteilen konnte.
Ja, sehr gut. Und genau das wollten wir jetzt nämlich als nächstes mal fragen, dieses Thema MAC-3, also die Nierenfunktionsszintigraphie. Da wird ja dann oft eben diese Empfehlung den Patientinnen und Patienten mitgegeben, dass das gemacht werden soll. Marc, bitte hilf uns. Wie funktioniert jetzt so eine MAC-3-Szintigraphie und was sagt uns die denn eigentlich, außer der allein der seitengetrennten Funktion? Ja.
Mercaptoacetyltriglycerin, MAC-3, ist ein Tracer, der tubulär sezerniert wird. Also das ist quasi das Gegenteil, kann man sich vorstellen, zu Crea. Ja, Crea wird ja fast ausschließlich glomerulär filtriert und MAC-3 wird eben tubulär sezerniert, sodass man quasi unabhängig von irgendwelchen GFR-Aspekten, die sind ja abhängig davon, wie das Verhältnis von afferentem und efferentem Gefäß an dem Glomm ist, einfach sagen kann, welche Tubuli steuern denn jetzt hier irgendwie Nierenfunktionen bei. Und dadurch kann man dann also die Seitenfunktion schon mal getrennt voneinander betrachten. Also sprich, machen die Tubuli auf beiden Seiten gleich viel. Man kann dann, wenn es einen Stau gibt, eben sehen, ob das weniger wird. Dann hat man eine Abflussbeurteilung. Man kann eine akute Obstruktion, glaube ich, einigermaßen da erkennen. Man kann halt nicht den irreversiblen Schaden abschätzen. Und man kann auch nicht so unbedingt die Reversibilität beurteilen, weil man ja dann eben wissen müsste, was irreversibel ist. Nach Entstauung, wenn der DJ liegt und man hat vorher eine, was glaube ich selten ist, ich weiß nicht, Luisa, ob ihr da so Paardiagnostik dann immer habt, vorher, nachher, dann könnte man das schon. Wichtig ist, glaube ich, sich zu überlegen, es ist halt einfach druckabhängig. Ja? Wenn da von unten der Stau dagegen drückt, dann wird es runtergehen. Und das ist eine Info, die man kriegt. Ich weiß ja nicht, also wir haben früher ja teilweise dann auch noch so überlegt, ob man die Diagnostik mit DMSA, Zinti, verbessern kann. Das ist ja was, was jetzt dann noch exotischer ist, oder Luisa?
Machen wir nicht mehr im normalen Alltag. Oder wird nicht gemacht im normalen Alltag, sagen wir es so.
Vielen Dank. Ich glaube, Justus, mein Lieblingswort dieser Folge ist Glom. Jetzt zur Empfehlung im Arztbrief. Das ist ja für uns immer so mit das Wichtigste, wenn wir da die Station hüten als Assistentinnen und Assistenten. Luisa, wann würde man denn bei einer Hydronephrose, die jetzt nicht durch einen Stein oder eine klassische Abgangsenge bedingt ist, eine diagnostische URS anschließen? Die Frage kommt daher, dass vor kurzem eine Patientin da war, lassen wir sie 65 Jahre alt sein, hatte in der Vorgeschichte irgendwann mal eine Radiatio, aber eben auch ein diffus metastasiertes Ovarialkarzinom, hatte eine neue Ektasie beidseits mit einem Krea-Anstieg auf 2,1, hat dann also die lag stationär in der Gynäkologie und wurde uns konsiliarisch vorgestellt, hat dann Doppeljods beidseits bekommen, beidseits kurzstreckige mittlere Harnleiterengen, und es stand im CT aber nicht drin, dass das eindeutig durch diese Metastasenkompression bedingt ist. Und meine Frage war dann, braucht diese Patientin jetzt eine diagnostische URS? Also jetzt vielleicht, wenn man die Prognose dieser Patientin mal ein bisschen hinten anstellt und sie etwas besser mutmaßt, als sie wahrscheinlich wäre, wann muss man so eine Hydronephrose endoskopisch abklären und wann braucht man es vielleicht nicht?
Also um die Funktion tatsächlich zu prüfen, also ist eine URS nicht zwingend notwendig. Also hier reicht eben eine entweder tatsächlich nur retrograde Darstellung mit Kontrastmittelabfluss, um eine Dynamik zu sehen, oder Pylourethrogramm, macht heute keiner mehr, dann CT-Urogramm in dem Fall, oder eben drei Nierenfunktionsprüfungen. Tatsächlich eine URS, also uretorenoskopische Abklärung von Engen, würde ich vor allem empfehlen, wenn man auch eine Probenentnahme durchführen möchte, um sicher auszuschließen, ob eine Malignität die Ursache ist für die Enge, oder eben zur Steinsanierung, weil das die Enge bedingt. Also wenn ich Hinweise habe, wie zum Beispiel Makrohämaturie und Hydronephrose oder eben in CT-Urogramm dann eine unklare extrinsische, intrinsische Obstruktionskomponente sehe, dann muss man eine diagnostische Urethrorhinoskopie anschließen. Aber rein um funktionell zu beurteilen, ob diese Engen relevant sind, braucht man eine Funktionsuntersuchung, entweder eben mit einem KM-Abfluss im CT oder als MAC3.
Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal davon aus, die hätte Flankenschmerzen oder der Krea-Anstieg war irgendwie doch zu groß, um das weiter zu tolerieren, und die hat dann Doppeljods bekommen. Wie aussagekräftig ist dann diese Ablaufphase? Läuft es so gut am Doppeljod entlang, dass man da was Kleines, potenziell Malignes noch sehen würde? Oder wie handhabt man das dann bei den Leuten, wenn die jetzt vor einem CT-Urogramm schon eine Ableitung bekommen haben?
Also im CT-Urogramm selber, wenn schon eine Doppeljod-Schiene liegt, ist wirklich schwer, eine möglicherweise vorliegender Tumor oder auch Stein zu sehen. Steine von, also wir, die Schienen, die man einlegt, die Doppeljods sind ja in der Regel vom Außendurchmesser selbst ungefähr, ja, 3 bis 4 Millimeter, so dass man hier einen Stein der Größe oder kleiner eben gar nicht mehr wahrnehmen würde. Und genauso auch kann eine KM-Aussparung eben nicht mehr oft nicht mehr wahrgenommen werden, wenn eben schon ein Doppeljod einliegt. Also da ist auch, würde man eher versuchen, möglichst ein bildgebendes Verfahren ohne Doppel-J vor der Doppel-J-Einlage zu haben.
Gut, wir hatten ja jetzt gerade auch schon, Marc, über die Auswirkungen der Hydronephrose auf das Nierengewebe und die Nierenfunktion gesprochen. Lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Ist eine Hydronephrose zum Beispiel chronisch oder bei urodynamisch nicht abflussrelevanter Nierenbeckenabgangsenge ein Problem für die Nierenfunktion oder nicht?
Da hätte man ja traditionell gesagt, nein. Die Daten, auf denen das basiert und die Überlegungen, die sind, glaube ich, nicht unbedingt valide. Ich glaube trotzdem, dass die Antwort stimmt, weil es einfach so ist, dass Hydronephrose eher ein sonomorphologischer Begriff ist und das an sich nicht das Problem ist, wenn es stabil ist und wenn, also da, man sieht es ja teilweise, dass man bei diesen, also woher weiß man, dass es nicht abflussrelevant ist, weil man ja zum Beispiel eine MAC3 gemacht hat und wenn da eine seitengleiche Funktion ist, dann ist es einfach eine anatomische Normvariante. Ja.
Jetzt haben wir wieder einen Patienten bei uns. Marc, das ist ein Kolikpatient. Ich nehme dich jetzt mal so ein bisschen urologisch mit, stärkste Schmerzen, erstgradige Hydronephrose auf der linken Seite. Wir sehen zweifach positiv Eris und ein Krea von 1,3 im Labor. Was machen wir mit so einem Patienten, beziehungsweise wie geht es dir als Nephrologen, wenn du den siehst?
Also für mich ist das Krea von 1,3 gar nicht erklärt, ja. Das ist, denke ich, das Wichtige, das man da mitnimmt. Also wenn er ein einseitiges Problem hat, warum soll er ein Krea von 1,3 haben?
Ist das ein unrealistischer Fall so oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde nur sagen, also ich glaube, dass man da jetzt zwei Sachen voneinander abtrennen sollte. Das eine ist das Management von dem klinischen Problem, weswegen der sich vorstellt, der ist ja nicht gekommen, weil er es im Urin hatte, dass er ein Krea von 1,3 hat. Der ist ja gekommen, weil er einfach der den Steinschmerz hat. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass er ein Krea von 1,3 hat. Und das sind, glaube ich, zwei unabhängige Probleme, weil dieses Krea von 1,3 uns deutlich mehr über diese andere Niere sagt, die ja völlig in der Lage sein sollte, das zu kompensieren. Und wahrscheinlich würde ich schon mit dem Urologen reden und würde sagen, du, also wenn du jetzt drei Patienten hast, die alle eine Schiene brauchen, dann darf ich dem jetzt vielleicht das erste so eine geben, weil die andere Seite bei dem, die ist auch nicht so ganz Tacos und hätte ja kein Krea von 1,3.
Sehr gut, weil ich glaube, tatsächlich ist es ja irgendwie so, dass wir viel dann auf diese eine Niere projizieren, oder? Und wir haben ja von dir gelernt, dass zumindest die einseitig betroffene Niere schon durchaus einen Schaden abkriegen kann durch den Stein und dadurch folgende Hydronephrose, aber eben auch die andere Niere vielleicht gar nicht das leistet. Also die Niere wiederum wichtiger ist. Jetzt haben wir ein CT gemacht, haben einen 3 mm prävesikalen Stein. Also ich vermute, du sagst, der soll ein Doppel-J kriegen, hast du ja gerade eh gesagt. Gibt es denn aus nephrologischer Sicht einen Grund, wann du bei einem Stein entspannt bist? Also wenn das Krea jetzt ganz normal ist und der staut erstgradig und wir wissen, der hat einen Stein prävesikal, oder dann bist du entspannter?
Ich glaube, es kommt halt auch darauf an, ja, wer jetzt da gerade da ist und dem die Schiene legt. Also das ist ja überall das Gleiche. Ja. Jeder Eingriff hat ein Eingriffsrisiko und das Unterlassen von indizierten Eingriffen hat halt das Risiko, dass der natürliche Verlauf der Erkrankung sich manifestiert, den wir eigentlich nicht unbedingt sehen wollen. Und wenn mir der urologische Dienstarzt sagt, du pass mal auf, ich gehe auf dem Zahnfleisch daher, ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch machen soll, ich muss da direkt in OP, der hat ein völlig normales Krea, der hat diesen 3 mm Stor, dann glaube ich, ist das völlig legitim, wenn man diesen Patienten da jetzt erstmal so konservativ managt, weil man nicht mit Fleiß jetzt die Komplikation provozieren muss. Aber auf der anderen Seite, wenn das Krea 1,3 ist und wenn der Urologe sagt, ja, also ich bin frisch Facharzt und ich bin in der Blüte meiner urologischen Skills, dann warum sollte man den Patienten nicht versorgen? Also das sind halt Nephrone, die sterben. Ja, du kommst auf die Welt, du hast in jeder Niere 1 Million Nephrone und wenn du in der 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommst, dann ist die Lungenreife zwar durch, aber du hast halt pro Niere ungefähr 150.000 Nephrone weniger, weil die Nephroneogenese bis in die 36., 37. Schwangerschaftswoche reingeht. Und warum, wenn der arme Bur jetzt reif geboren ist, warum dann die 150.000 Nephrone wegen der akuten Hydronephrose-Episode verlieren? Man weiß ja nicht, was hinten raus noch kommt, ja? Hat er Crush-Niere, kommt er ans Herz-Lunge-Maschine, weil er raucht und der KHK hat und Bypass braucht. Das, die 150.000 Nephrone können einmal ein, zwei Jahre Dialyse mehr oder weniger ausmachen.
Ja, Luisa, hast du da aus urologischer Sicht noch irgendeine Anmerkung, was mein Vorgehen oder meine Fragen anging?
Also tatsächlich ist es schon ein bisschen ein Bauchgefühl, was uns entscheiden lässt. Und die harten Fakten mit dem Krea von 1,3 und Verlust der Nephrone ist manchmal nicht unbedingt immer unser erster Gedanke. Also ich sage das immer so den Assistenzärzten, dass, also erstens muss einem klar sein, okay, die Größe des Steins ist natürlich, also wir wissen, Steine ab über 7 mm können eigentlich, also gehen spontan eher nicht ab und kleiner können spontan abgehen. Die Risiken einer Doppelhautanlage mit Verletzung des Harnleiters oder auch späterer Steinsanierung sind leider gar nicht so gering. Und deswegen ist auch jede Doppelhautanlage eben auch mit möglichen Risiken der Harnleiterverletzung abzuwägen. Und bei einem 3 mm Stein, der schon relativ distal hängt, sollte man schon auf jeden Fall eine konservative Steintherapie mit dem Patienten besprechen. Das geht natürlich nur, wenn der Patient compliant ist, sprich und auch die Möglichkeiten hat, die konservative Therapie überhaupt durchzuführen, sprich abschwellende Medikation einzunehmen. Also wenn die Nierenfunktion eh schon mehr als das jetzt ist vielleicht eingeschränkt, dann wird es auch schon schwierig, dem noch Ibuprofen zu verpassen. Aber das wäre also abschwellende Medikation, bei distalen Harnleiterstein eventuell auch off-label noch Tamsulosin, um die glatte Muskulatur, also um die Schmerzen zu nehmen, dass es da immer wieder diese Kontrakturen gibt um den Stein herum. Und Novaminsulfon für eine mögliche, ja, wirklich kolikartige, starke Schmerzen, wenn der Stein dann abgeht. Mit diesen Medikamenten kann der Patient die einnehmen und viel trinken. Ne? Wenn jemand nicht viel trinkt, dann braucht man den auch nicht nach Hause schicken mit der konservativen Steintherapie und eben sich bewegen. Also wenn jetzt gerade jemand einen Gipsfuß hat, dann wird das halt auch nichts werden. Also man muss einfach so ein bisschen die eben schauen, kann denn die konservative Steintherapie auch wirklich durchführen und ist er compliant. Und dann kann man dem Patienten auch, wenn das Krea mal bei 1,3 ist, tatsächlich erstmal einen konservativen Versuch mit natürlich auch einer Verlaufskontrolle, also den darf man nicht einfach nach Hause schicken und nicht wieder einbestellen, einen Versuch starten. Ja, und je distaler der Stein ist, desto eher ist es auch wahrscheinlich, dass er spontan abgehen kann. Und deswegen würde ich auch natürlich jetzt nach diesem Aussage von Marc, denke ich jetzt vielleicht nochmal öfters drüber nach, aber selbst bei einem Krea von 1,3 würde ich bei einem 3 mm distalen Stein erstmal einen konservativen Therapieversuch starten.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns das verdeutlichen, dass wir oftmals so von der Hand in den Mund leben. Also wir klären die Leute halt auf über den Immediate Effekt von irgendwelchen Interventionen und die Immediate Complications. Und weil wir die Leute dann auch so ein bisschen aus den Augen verlieren und weil es auch schwieriger einzuklassifizieren ist. Ja, wenn der keine 30 Jahre mehr lebt, dann erlebt er das eventuell auch nicht, dass sich das hinten raus ausspielt, dass er Nierenfunktion eingebüßt hat. Also ein ganz schönes Beispiel ist ja zum Beispiel auch die Peak Mineral Density im Knochen. Mit 30 sagt vorher, wer mit 60 bis 70 eine Osteoporose hat. Und also da ist der Zug abgefahren. Und trotzdem lohnt sich's doch, dass man jungen Leuten sagt, geht's raus und macht's einen Sport. Und ich glaube, es ist da auch so, dass man das vielleicht auch einfach mit dem Patienten halt besprechen sollte. Und dann sagen Sie, passen's auf, wenn Sie mir jetzt noch irgendwie erzählen, dass Sie in Ihrer Familie alle Leute mit 40 dialysepflichtig geworden sind, ohne dass irgendjemand wusste, was das war, ja. Zum Beispiel autosomal dominant tubulointerstitielle Nierenerkrankung, sind wir bis heute super schlecht. Wir haben die Erkrankung erst vor 5 Jahren umbenannt, früher haben wir die MCKD genannt, völliger Misnomer. Die Genetik ist notorisch schwierig, es ist eine autosomal dominante Erkrankung, das heißt, es gibt de novo Cases. Und wenn mir so jemand dann im Gespräch erzählt, ja, keine Ahnung, also bei mir ist schon oft so, dass Leute dialysepflichtig werden, dann glaube ich, sollte man nochmal drüber nachdenken, ob 1-3 und so ein kleiner Stein jetzt echt eine schlaue Idee ist. Und was, vielleicht ist es trotzdem eine schlaue Idee, weil der einfach mehr davor hat, wenn er den Sturm morgen ausbieselt, als dass man da den Handleiter irgendwie kaputt macht, dann kriegt er Stenose und dann hat man so eine Selbstbeschäftigungsschleife geschaffen.
Vielen Dank für diese Ergänzung. Ich glaube, Justus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die meisten Urologinnen und Urologen haben nicht diesen nephrologischen Weitblick, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf. Luisa, ich habe noch einen Patienten, über den wir sprechen müssen. Ist schon wieder ein harter Tag in der Ambulanz. Das ist der Herr XY, ist 84 Jahre alt, kommt aus dem Pflegeheim mit undefinierbaren Unterbauchschmerzen, alles nicht so ganz klar. Der Chirurg aus der ZNA hat irgendwie kurz beim Neuassistenten angerufen, hat gesagt, ja, ich glaube, das ist was für euch, keiner weiß so richtig. Hält man einen Ultraschallkopf drauf, hat eine hochgradige einseitige Hydronephrose. Eben diese diffusen Unterbauchschmerzen, wir haben keinerlei Vorbefunde, keine Vorwerte, nichts Schriftliches, keine Ansprechpartner. Krea 1-3. Luisa, was machen wir mit diesem Menschen?
Ja, das ist das Szenario, was gar nicht so selten ist. Der Patient kann uns eigentlich in der Anamnese gar nicht viel selber berichten. Wir müssen irgendwie nachforschen. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, warum ist es Kreatinin 1-3, also hat er das schon immer oder ist das jetzt neu? Ist die Harntransportstörung, hatte das schon immer oder ist das neu? Und dann macht man sich eben so langsam auf die Suche. Und wichtig ist, dass man da eben nichts aus den Augen lässt und erstmal die Basics abarbeitet, indem man dem Patienten nicht nur eine klinische und körperliche Untersuchung und Ultraschall macht, sondern auch die Vitalparameter und auch mal eine Blutgasanalyse, weil die hat man relativ schnell zur Hand, abnimmt, um zu sehen, okay, ist da irgendwas schon derangiert an den Elektrolyten oder ist da noch alles in Ordnung? Und dann sollte man eben einen Urinstix machen, um eine Mikro- oder Makrohämaturie eben auszuschließen und eine möglicherweise Infekt. Und das ist so, was man in der ersten Phase schon mal machen kann. Und dann kann man nur hoffen, dass man irgendjemanden im Pflegeheim oder beim Hausarzt noch erreicht, um zu evaluieren, ist das jetzt was Neues oder ist es schon immer da gewesen. Und was man auch immer aus- und einschließen muss, ist, okay, hat der Patient mit starke Flankenschmerzen und hat er Fieber? Das ist, um zu evaluieren, braucht er jetzt eine sofortige Ableitung, ja oder nein? Und undefinierte Unterbauchschmerzen, also so eine Hydronephrose kann ja eben, wie besprochen, verschiedene Ursachen haben. Und man muss auf jeden Fall ausschließen, dass jetzt hier eben akutes Geschehen, sei es ein Tumor oder eben ein Harnverhalt, die Ursache ist. Zu dem Thema Harnverhalt, das hatte ich jetzt vorher gar nicht erwähnt, aber finde ich auch noch ganz spannend. Ich hatte nämlich mal einen Patienten, der hatte Hydronephrose und Harnverhalt und hatte ich gedacht und dann habe ich einen Katheter gelegt, aber der Harnverhalt ging nicht weg und tatsächlich hatte der ein so großes Aortenaneurysma, dass es dem Verdacht der dem Harnverhalt so nahe kam, dass ich erst das gedacht habe, dass das sein ursächliches Problem ist. Also auch das muss man einmal einen Unterbauchsono gemacht haben, gerade wenn der undefinierbare Schmerz angegeben hat, um eben auch andere Ursachen einer möglichen, also Raumforderung, die eben als die Hydronephrose dann hervorruft, aus- und einzuschließen. Und genau, also das sind so, also Vitalparameter, Fieber, schauen, ob der Flankenschmerz hat, ja oder nein. Und dann eben bei einseitiger Hydronephrose, wenn möglich, eben ein Stein-CT, also Low-Dose-CT zum Ausschluss des Steins, weil das ist bei einseitiger Harntransportstörung die häufigste Ursache. Und gerade ein 84-jähriger Patient kann es vielleicht gar nicht so, hat andere nicht so stark kolikartige Beschwerden und kann auch das mal als undefinierbaren Unterbauchschmerz, kann auch mal eine Kolik dahinter stecken. Und dann, ja klar, Krea 1,3, wir haben es gerade besprochen, sollte er jetzt keinen Harnverhalt haben und keine andere Ursache für die Harntransportstörung, dann muss man, und wir haben jetzt evaluiert, okay, der Patient Er hat jetzt das Kreatinin eben neu. Also er hatte vorher 0,6 oder 7 Kreatinin. Dann reden wir von hier von einem akuten Nierenversagen, also Verdopplung des Kreatininwerts. Und dann muss man mit dem Patienten eben eine Harnableitung besprechen. Und bei Harnableitung wollte ich noch was sagen. Genau, wenn man jetzt eine Harnableitung mit dem Patienten bespricht, dann ist gerade bei einem 84-Jährigen ist total wichtig, dass man abklärt, in diesem Not, gerade im Notfall, dass man den Patienten fragt, ob er Blutgerinnungs-, also ob er irgendwelche Antikoagulantien nimmt oder eben nicht. Weil gerade wenn man eine unklare Harntransportstörung hat, kann es sein, dass man im Notfall keinen Doppel-J legen kann, gerade bei Tumor. Und dann muss man den Patienten auch immer auf eine Nephrostomie-Katheteranlage aufklären, gerade wenn das Kreatinin eben so ist, dass es auch wirklich abzuleiten gilt und man dann im Notfall eine Nephrostomie anlegen muss. Und dann muss klar sein, okay, der hat eine normale Gerinnung, der nimmt keine Antikoagulantien. Das ist auch ganz wichtig, gerade bei so einem alten Patienten ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwelche Medikamente nimmt, sehr hoch.
Marc, würdest du nephrologisch da was anders sehen oder ergänzen wollen?
Also zuerst mal, ich weiß gar nicht, welchen Fußball, Thomas Tuchel zitiere ich bin schockverliebt. Also Luisa, Wahnsinn, wie du diesen Fall da abgegrätscht hast. Find es ganz, ganz toll. Es bestätigt mich da drin, dass Planegg einfach eine Top-Adresse ist, zu der ich ja auch gerne einmal durch München durch Leute hinschicke, weil sich's einfach rentiert. Das glaube ich, machen wir viel zu selten, dass man uns auch gegenseitig sagen, wie cool die anderen sind. Das fand ich ganz, ganz geil. Vielleicht noch eine Ergänzung. Also was ich wahnsinnig stark von dir einfach fand, war zu sagen, es ist so wichtig, da halt einmal irgendwie drauf anzusetzen und hinterher zu telefonieren, weil der ist 400 oder die ist 480 und da darf sich ja keiner wundern, wenn das Krea normal 05 oder 06 ist, ja. Und wenn das der Vorwert ist und wir sind jetzt bei 1,3, dann ist es halt wirklich nicht nur eine leichte akute Nierenschädigung, sondern eine schwere. Also auch wenn der dann vor 2 Tagen das letzte Mal die Antikoagulantien-Tablette eingenommen hat, ist der jetzt immer noch ordentlich antikoaguliert, weil die Niere jetzt wirklich hängt. Und also das ist das eine, dass das deutlich schlimmer sein kann, als man denkt, auch wenn es nur 1,3 ist, wenn das halt einfach gestern oder vorgestern 0,5 war. Also da möchte ich eine Lanze brechen für die Kinetic EGFR-Formel. Das macht euch das Labor leider nicht. Also das sollte man von der Labormedizin eigentlich wirklich einfordern. Leute, wenn ihr 2 Krea-Werte seht und die sind deutlich unterschiedlich, dann nehmt nicht diese CKD-Epi-Formel, die da im Laborrechner hinterlegt ist, sondern nehmt die Formel, die den Zeitverlauf mit einberechnet. Weil wenn ich jetzt heute jemandem beide Nieren rausschneide und nicht nur eine, dann hat der ja in einer Woche ein Krea von 10. Aber morgen hat der erst ein Krea von 1,9. Weil das Krea erst anschoppt. Also die Muskeln produzieren das, die Nieren filtern es nicht mehr und es wird sich jetzt jeden Tag verdoppeln. Und es bedeutet, ein Krea von 1,9, 24 Stunden nach dem Insult, ist viel, viel, viel schlimmer als 48 oder 72 Stunden nachher. Und wenn man den Zeitverlauf kennt, dann sollte man diese kinetische Formel nehmen. Und andersrum, und da vielleicht können wir das ja in dem Podcast noch irgendwie nachliefern, gibt es schöne Publikationen aus Deutschland zu den GFR-Perzentilen im Alter. Und während die Luisa das jetzt also so toll abgegrätscht hat, habe ich das kurz nachrecherchiert. Die GFR von einer 84-Jährigen mit 1,3 wäre 41,7. Und diese GFR befindet sich auf der 5. Perzentile von gesunden 84-Jährigen in Deutschland. Also es gibt sogar noch 4% gesunde 84-Jährigen in Deutschland, die ein Krea von noch höher als 1,3 haben, weil einfach Nierenfunktionsverlust zur Altersinvolution dazugehört. Und wenn die schon mit so einem niedrigen Geburtsgewicht auf die Welt gekommen ist und halt vielleicht mit, weiß ich nicht, 1,6 Millionen Nephronen ins Rennen gegangen ist, dann ist es völlig normal für die, wenn die jetzt eine GFR von 41 hat in ihrem Alter mit 84 und die wird damit keinerlei Lebensqualitätsverschlechterung haben. Aber das kann ich nur sagen, wenn ich weiß, dass der Krea-Wert auch sonst so war. Ja, aber also natürlich kann ich auch die N18.3 kodieren und mein Case-Mix-Index steigern. Aber ehrlicherweise 5% aller 84-Jährigen sind perfectly fine with a creatinine of 1.3.
Vielen, vielen Dank, Justus. Ich glaube, wir haben hier urologisch, nephrologisch gut besetzt heute.
Luisa, ich würde gern einmal zurück zu dieser Patientin, die ich da letztlich mit betreut habe. Tumor geschehen, neue Ektasie und so weiter. Die hat bald jetzt Doppeljods bekommen, dann war die jetzt 2 Jahre Doppeljod-Dauer versorgt, zwischenzeitlich nochmal eine Chemotherapie bekommen. Zettigraphisch gutes Ansprechen, erfreulicherweise, hat aber noch ein bisschen Resttumor, ist jetzt unter einer Immunerhaltungstherapie. Die Patientin hat irgendwie rezidivierende Harnwegsinfekte, Herr Doktor, das hatte ich früher nie, und die wünscht unbedingt diese Doppeljods loszuwerden. Stichwort Auslassversuch. Wann kann man so einen Auslassversuch in so einer onkologisch, ja, im Prinzip, Teil ansprechen, probieren, und wie macht man das? Also gehen wir mal davon aus, die hat irgendwie, vielleicht um es ein bisschen leichter zu machen, unter den Doppeljods keine Ektasie mehr beidseits. Zieht man die Dinger einfach raus und macht vorher einen Schall, hinterher einen Schall. Macht man die Dinger raus und macht eine Sinti. Macht man im Rahmen vom nächsten Wechsel eine gute Retrograde und wartet 20 Minuten. Wie geht man da am sinnvollsten vor?
Ja, es gibt natürlich nicht den einen Goldstandard, würde ich mal sagen. Wie oft in der Urologie muss ich immer, also oder habe ich auch immer sehr oft als Assistenzärztin gehört gehabt, Luisa, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Die Urologie ist nicht ein totales Schubladenfach, aber ich kann mal schildern, wie wir das hier, also wie wir das am häufigsten machen. Und zwar, also klar, es muss klar sein, tatsächlich bei jedem Patienten, bei jedem Doppeljodwechsel immer darum empfehlen oder bitten, dass man tatsächlich drüber nachdenkt, einen Doppeljod-Auslassversuch zu machen, weil per se eben Doppeljods, erstens die Patientin muss immer wieder in die Klinik, sie bekommt immer wieder Infekte etc. Also sollte man jeden Doppeljodwechsel hinterfragen, muss es ein Wechsel sein oder kann es ein Auslassversuch sein? Und Auslassversuch, ja, würde ich tatsächlich immer, weil die Patientin ja eigentlich eh regulär zu einem Wechsel kommt, würde ich tatsächlich immer mit einer funktionellen Prüfung machen. Und zwar tatsächlich im Rahmen des nächsten Wechsels, anstatt eben nur den Doppeljod schnell zu wechseln, würde ich tatsächlich eine retrograde Darstellung machen. Also sprich, man spritzt in das Nierenbecken eben Kontrastmittel, entfernt dann die Doppeljodschiene und möglichst eigentlich alles, weil man will ja den normalen Ablauf prüfen. Jetzt liegt die Patientin meistens in der Horizontalen. Das heißt, da wird das nicht ganz die eigentliche Funktion widerspiegeln. Deswegen legen wir die dann immer noch in also Kopf hoch, also möglichst, natürlich soll sie nicht vom Tisch fallen, aber dass wir so ein bisschen die Schwerkraft auch arbeiten lassen. Und dann warten wir eben, da machen wir nach 5, 10 und 15 Minuten ein Ablaufbild, und sollte sich da eben etwas Kontrastmittel aus dem Nierenbecken entleeren, kann man auf jeden Fall einen Doppel- und Auslassversuch wagen. Und wie schon gesagt, wirklich mit einem Ultraschall bevor dem Doppel- und Auslass und auch dann eine Ultraschall- und Kreatininkontrolle im Verlauf und eben dann eventuell auch eine MAC3 Sintigraphie. Aber vor allem wichtig, dass man die Patientin eben an den Folgetagen auf jeden Fall nochmal zur Verlaufskontrolle auch klinisch natürlich einbestellt, ob das wirklich möglich ist oder nicht, weil die Momentaufnahme von den retrograden Darstellungsbildern ist natürlich auch nicht unbedingt immer so aussagekräftig, dass man sich darauf komplett verlassen sollte.
Sehr, sehr hilfreich, Luisa, vielen Dank. Wenn wir über tumoröse Prozesse außerhalb des Harnleiters, langjährige Doppel-J-Versorgung bei Harnleiterengen etc. sprechen, sollten wir uns natürlich auch über die unterschiedlichen Materialien der Harnleiterschienen unterhalten. Was gibt es denn da und wann würdest du welche empfehlen herzunehmen?
Also die Doppeljods sind eigentlich alle aus Silikon oder Polyurethan. Das ist ein sehr flexibles Material und hat aber trotzdem kann ein Biofilm darauf sich daran entstehen. Und deswegen kann man sie leider nicht länger als 6 bis 12 Monate belassen. Es gibt manche Stents, eben gerade wenn ein Tumor vorliegt, wo eben von außen auch viel Druck auf den Harnleiter vorliegt, die haben so eine Metallspirale innen drin. Das sind die sogenannten Tumorstents. Die kann man eben anwenden, wenn man eben Angst vor größeren extrinsischen Kompressionen hat. An sich, das ist so ein kleiner Mythos, also sagen immer alle, dass, ah ja, die Patientin, die soll jetzt nicht so oft kommen, der legen wir jetzt einfach einen Tumorstent. Nein, der Tumorstent kann nicht länger drin liegen bleiben als ein einfacher Silikonstent, sondern das hat tatsächlich nur was mit der Steifigkeit des Doppelhauts zu tun. Und man muss dazu sagen, dass die Patienten oft auch den Tumorstent vielleicht gar nicht so gut vertragen, weil der eben relativ fest ist und dann in der Blase oder im Nierenbecken drückt oder kratzt und auch häufiger eine Makrohämaturie auslösen kann. Also da klar, immer mal wieder probieren, wenn die häufig okkludieren, sollte man auch mal den ein oder anderen Material oder Tumorstent versus normalen Silikonstent mal einen Wechsel probieren, um zu sehen, okay, vielleicht kommt die Patientin mit dem einen oder anderen besser klar. Aber da eben vielleicht auch darauf achten, dass es gibt ja unterschiedliche Dicken, also Durchmesser und damit auch mögliche Verminderung von Okklusionen. Und dann kann man da auch mal versuchen, einfach einen dickeren, normalerweise nimmt man einen 7-Charrière, also ein Charrière ist ja ein Drittel Millimeter. Also ein 7-Charrière-Katheter wird meistens eingelegt, aber es gibt eben bis zu 9-Charrière, muss man halt eventuell auch auf Anforderungen dann bestellen, aber da kann man eben auch variieren.
Toll. Wir, Nadim, sind durch mit dem fachlichen Programm. Also ich bin, wie zu erwarten eigentlich, total begeistert und es war spitze. Wie der Marc schon gesagt hat, ein paar Daten werden wir in den Shownotes noch hinterlegen für euch. Danke, Marc, an der Stelle. Aber zum Abschluss einer jeden Folge fragen wir natürlich unser Expertinnen-Duo immer nach dem einen Tipp für den urologischen Nachwuchs. Luisa, was willst du nicht unerwähnt lassen?
Also ich denke wirklich essentiell ist, dass die Hydronephrose nicht allein, weil im Ultraschall jetzt hier eine Ektasie gesehen wird, dann gleich das zu einem Riesenproblem werden soll. Nein, man kann es gut handeln und das Wichtigste ist, dass man die Red Flags, also Schmerzen, Fieber und eben das akute Nierenversagen im Labor, diese drei Red Flags nicht übersieht. Da muss man handeln, ansonsten kann man auch erstmal Luft holen. Und erstmal weitere Diagnostik machen und alles ist gut handelbar, nicht verzweifeln.
Vielen Dank, Marc. Was ist dein Nephro-Tipp für junge Urologinnen und Urologen für die Hydronephrose?
Ich glaube, man sollte sich einfach verdeutlichen, dass Kreatinin und die GFR, die einfach aus dem Kreatininwert berechnet wird, einer der insensitivsten Laborparameter ist, die wir in der klinischen Praxis verwenden. Also gerade noch eben gut genug, als dass wir das hernehmen und bei einseitigen Störungen eigentlich völlig ungeeignet ist, um irgendwelche Aussagen über die Funktionseinschränkungen der betroffenen Seite zu sagen.
Vielen Dank. Das ist tatsächlich auch was, was ich mir damals von Uroworks bis heute irgendwie behalten habe, weil du das damals schon sehr gut einfach dargestellt hast. Justus, wir sind am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Luisa, lieber Marc. Und danke, Justus.
Danke, Nadim. Danke euch beiden. Wie zu erwarten, auch kommt jetzt natürlich unser Werbeblock, also die Kontaktinfos von Nadim. Das darfst du noch einmal liefern, mein Lieber.
Genau, deine private Nummer kommt am Ende.
Wie immer.
Ihr Lieben, war wieder eine etwas längere Wartezeit, aber die habt ihr gut genutzt. Es haben uns Justus schon wieder zwei geschrieben, die gerade Facharztprüfung gemacht haben. Ganz herzlichen Glückwunsch an der Stelle und ja, uns eine nette Nachricht geschrieben haben, dass sie uns zur Vorbereitung gehört haben. Das freut uns natürlich irgendwie immer enorm und motiviert. Also für Rückfragen zu folgen oder Themen wünschen oder gerne uns kontaktieren. Am besten auf Instagram @katheterkollegen oder eben an podcast@gesru.de. Wir sehen beides. Justus, das war's von mir.
Macht's gut.
Liebe Luisa, lieber Marc.
Danke, danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESHU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcast-Portal oder auf gesru.de.